have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back. Mal wieder an Back-to-Back-Tagen für euch am Start. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich bin hyped. Ich habe richtig, richtig Bock, heute mal wieder hier Basketball zu talken mit meinem kongenialen Partner, mit dem Cooper Flagg zu meinem Nico Harrison, mit dem VJ Edgecombe zu meinem Daryl Morey. Keine Ahnung, mehr Beispiele fallen mir jetzt nicht ein. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Frühnachmittag.
Einen wunderschönen guten Tag. Danke dir wie immer für die schöne Einleitung. Was haben wir heute vor?
Wir wollen über Gewinner und Verlierer des NBA Drafts sprechen, beziehungsweise genauer gesagt der ersten Runde des NBA Drafts. Die zweite ist ja dann heute Nacht erst. Es ist auch tatsächlich das ein oder andere Prospect, was man vielleicht in der ersten Runde erwartet hätte, ist jetzt erstmal rausgefallen. Da wird es dann sicherlich noch Gesprächsstoff geben, wer wo landet. Aber wir dachten uns, um euch direkt mal für Runde 1 einen Überblick zu verschaffen, wollen wir direkt uns heute vor die Mikrofone setzen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr viel weniger drin im ganzen Draft-Thema als im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Das muss ich einfach ehrlich zugeben. Das hat zeitlich die letzten Tage, die letzten Wochen einfach nicht anders hingehauen. Ich war ja in den letzten Zügen meiner Masterarbeit noch, dann jetzt die letzten Wochen beruflich und auch privat sehr, sehr viel los gewesen. Es hat mir ein bisschen in der Seele wehgetan, aber ich bin schlechter informiert als die letzten beiden Jahre, so ehrlich möchte ich sein. Aber ich habe mich natürlich jetzt vor allem heute Vormittag sehr viel mit den Picks beschäftigt und wie die da reinfitten und so. Aber auch die letzten Tage dann doch immer mehr so das versucht, den Schleier zu lüften bei diesen Prospects. Und das ist einfach, ich könnte mir vorstellen in den nächsten Jahren, dass ich das irgendwann mal so wirklich intensiv verfolge. Ich Draft-Scouting, Draft-Storylines ist etwas, was mich sehr, sehr hyped. Und das war auch dieses Jahr wieder so. Deswegen habe ich extrem Bock hier heute mit dir über ein paar Gewinner und Verlierer zu sprechen, weil es auch halt wirklich ein paar wilde Geschichten gab heute Nacht.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe parallel zu den Finals angefangen, mich zu beschäftigen, jetzt als die Finals geendet haben, das ein wenig intensiver verfolgt. Aber jetzt während der großen langen Saison habe ich mich da mit eigentlich nicht so wirklich beschäftigt. Erst in den letzten Tagen versucht, einiges aufzuholen und wie du dann natürlich auch entsprechend heute Morgen. Gerade bei dem Thema müssen wir beide uns halt auch ein wenig darauf verlassen, was Leute sagen, die sehr viel mehr Ahnung generell vom Draft-Scouting haben, College-Scouting und so weiter und so fort und die halt auch mehr gesehen haben, egal ob das jetzt aus dem deutschen Raum die ein oder anderen Kandidaten sind oder von den internationalen Medienleuten. Bisschen was habe ich natürlich verfolgt und ich fühle mich eigentlich ganz gut vorbereitet, auch wenn du, wie wir gerade schon besprochen haben, ein wenig mehr Redeanteil übernimmst, was ja aber auch nicht schlimm ist, nachdem ich das gestern gemacht habe. Wer die Folge gestern, die öffentlich noch nicht gehört hat, zu unseren Playoff-Learnings, kann das gerne noch machen. Ganz anderes Thema, als das, worüber wir heute reden. Wobei man natürlich sagen kann, ey, vielleicht kann man ja das ein oder andere Playoff-Learning auch dann anwenden fürs Draft-Scouting. Also so komplett voneinander getrennt ist es dann doch nicht. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe keinen großen Blockbuster-Trade in meinen Sham-Certifications vernommen und ich war ein wenig traurig.
Mark Williams-Slander hier.
Du hast gerade gesagt, es gab viele interessante, wilde Dinge, die passiert sind. Ich fand, so wie es sich so angedeutet hat in den letzten Tagen, was man auch so von Shams gehört hat, wie bei SportsCenter meinte, ja, nicht schlafen gehen, irgendwas passiert. Ich hätte gedacht, irgendwas passiert, irgendwas Großes, dass irgendein Team wie die Nets irgendeinen Splash machen, über die wir ja gleich noch reden.
Ich zumindest auf jeden Fall. Oh ja, wir reden über die Nets.
Oh yes. Oder dass die Celtics vielleicht noch den einen anderen Move machen, dass, keine Ahnung, irgendeines der Teams, was gut aufgestellt ist an Draftpicks oder halt dringend Nachholbedarf hat im Kader, etwas macht. Es gab den einen oder anderen kleineren Move. Wir werden über zwei der Trades auch hier und heute auf jeden Fall reden. Es ist nichts Riesiges passiert, aber es war trotzdem eine sehr unterhaltsame Nacht, möchte ich meinen, die ich jetzt natürlich nicht live verfolgt habe, aber das heute Morgen dann alles aufgearbeitet und mich ein bisschen dazu belesen. Und ja, hätte ich gesagt, können wir reinstarten.
Ja, gerne. Wir haben es im Off gerade schon besprochen. Also ich habe drei Gewinner, drei Verlierer und dann noch so zweieinhalb Honorable Mentions, so sneaky vielleicht Gewinner. Beziehungsweise meinen dritten Gewinner-Spot habe ich mich auch nicht so richtig festgelegt. Da wollte ich ein bisschen abwarten, in welche Richtung deine Gedanken gehen. Lass uns doch gerne positiv reinstarten und ich würde sagen, starte du uns doch gerne rein mit dem ersten Gewinner des des NBA Drafts 2025.
Das müssen die San Antonio Spurs sein. Dylan Harper an 2, Carter Bryant an 14. Das sind zwei fantastische Picks. Es hat sich in den letzten Tagen, Wochen angedeutet, dass San Antonio diesen zweiten Pick behalten wird. Und wir wussten auch alle vorher schon, wen man damit auswählen wird. Dass Carter Bryant allerdings an 14 noch da war, konnte man so jetzt vielleicht nicht vorhersehen. Und ich bin der Meinung, dass San Antonio hier alles richtig gemacht hat, was man richtig hätte machen können. Erstmal Dylan Harper. Ich bin großer Fan. Als ich angefangen habe, mich mit Dylan Harper zu beschäftigen vor 2 Wochen, dachte ich mir so, was unterscheidet ihn von Scoot Henderson?
Mhm.
Der ja keine so berauschende NBA-Karriere bis heute hingelegt hat. Und je mehr ich dann allerdings gesehen habe von ihm, je tiefer ich rein bin in sein Game, desto offensichtlicher sind für mich 2 große Unterschiede geworden. Und der erste ist, dass Harper nicht nur größer und stärker ist und diese Größe und Stärke auch zu seinem Vorteil einzusetzen weiß, sondern auch, dass er ein deutlich besserer Werfer ist, als Scoot ist zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Karriere vor der NBA und jetzt in der NBA war. Ich bin ein riesiger Dylan Harper-Fan. Er hat nicht diese Explosivität eines Scoot Hendersons oder eines Ja Morants, aber das, was ich sehe, gefällt mir sehr, sehr gut. Und je mehr ich von ihm gesehen habe, desto besser hat er mir gefallen als jemand, der ein Pick-and-Roll-Maestro ist, der nicht nur Handles hat, sondern auch damit einhergehende Kreativität, geniale Footwork. Jeder Schritt, jeder Touch, jede Bewegung hat irgendwo ihre Daseinsberechtigung.
Mhm.
Er kann werfen, er kann seine Kollegen finden, ist ein genialer Passspieler, er kann verteidigen, drückt immer wieder aufs Tempo. Und ich glaube, er wird mit Victor Wanyama über Jahre hinweg ein unaufhaltsames Two-Man-Game formen. Man kann nicht genug intelligente Passspieler, Leute, die dribbeln und werfen können, in einem Kader haben. Klar kann man jetzt, auch nach diesem zweiten Pick, den man ja dann für Carter Bryant genommen hat, auf diesen Kader gucken und sagen, ey, wir haben Fox, wir haben Castle, wir haben Vassell, Wemby ist jetzt kein Perimeter-Creator, aber er soll natürlich auch kreieren. Jetzt haben wir Harper und jetzt haben wir Bryant. Das ist vielleicht ein wenig zu viel. Aber erstens, du kannst Castle traden, du kannst Fox wieder traden. Nicht all diese Spieler müssen langfristig im Team sein. Und zweitens glaube ich, dass du nicht genug Playmaking haben kannst. Du kannst nicht genug gute Passspieler haben, Spieler, die richtige Plays machen, die Vorteile erweitern können, die aus Vorteilen Kapital schlagen können. Und die Spurs haben jetzt haufenweise davon. Und das ist ein großer Unterschied zu vor einem Jahr, wo Victor Wembanyama keine Lob-Anspiele bekommen hat, wo Victor Wembanyama nicht in Szene gesetzt wurde, wo er nicht gefunden wurde, wenn er frei war, wo man kaum jemanden hatte, der mal einen Post-Entry-Pass spielen kann. Also wenn wir uns überlegen, dass Jeremy Sohan basically der Point Guard zu Beginn von Wembys Karriere war und wen man jetzt hat, das ist halt ein Unterschied von Welten, würde dem Ganzen nicht mal gerecht werden. Carter, geiler Pick, kann werfen, klasse Defender, switchbar, groß, lang, vielseitig, gut geschult, macht Bock in der Transition, ist jemand, der Closets attackieren kann, ist jemand, der so Connector-mäßig agieren kann. Wahrscheinlich wird er nie ein primärer Ballhändler, aber muss er halt auch nicht in diesem Kader. Richtig, richtig geile Picks. Die Spurs haben davor schon einen der besten Jungkenner der NBA gehabt und der ist jetzt halt nochmal besser geworden. Du hast Wemby, du hast Castle, du hast die beiden, die du jetzt ausgewählt hast, Vassell und Sohan. Das sind viele, viele gute junge Spieler, die sich über Jahre hinweg entwickeln können. Das ist ein runder Kader. Und deswegen sind die San Antonio Spurs gerade durch das, was man mit dem 14. Pick gemacht hat, für mich wahrscheinlich der Großgewinner des 2025er NBA Drafts bis jetzt.
Absolut bin ich voll dabei. Ich bin erstens dabei, was Harper angeht. Ich habe in den letzten Tagen mich mit vielen Prospects beschäftigt und er war definitiv einer der Namen, die mir imponiert haben, in die ich mich immer mehr verliebt habe. An wen erinnern dich seine Drives? Dieses Shake and Bake, diese Craftiness.
Boah. Harden?
So ich wollte Shay sagen. Für mich hat das was von Shay.
Ja, es ist halt schwierig, jemanden zu vergleichen, der rechtshändig mit linkshändig ist. Aber ich sehe das bei den Moves und bei der Footwork und wie er Winkel versteht und wie er so Räume versteht und abstoppen kann und variieren kann. Ich würde doch sagen, jemand wie Jalen Brunson durch diese Parallelen mit der linken Hand. Ja, die Parallelen zu sehr, sehr guten NBA Lead Guards sind auf jeden Fall da und das ist selten eine schlechte Sache.
Auf jeden Fall. Ich mache mir, was seine Upside als primärer Creator angeht, also das würde dann ja eben diese All-Star, All-NBA Upside, da müsste das halt kommen. Er ist nicht der allerexplosivste, was so ersten Schritt und generelle Athletik angeht Und Pull-Up-Shooting ist halt schon noch ein Fragezeichen bei ihm. Er war kein schlechter Spot-Up-Werfer. Pull-Up habe ich jetzt hier gerade in KOCs Scouting-Report nochmal gesehen. 29% Pull-Up-Dreier jetzt am College. Sogar nochmal ein Tick schlechter Dribble-Jumpers aus der Zweier-Range. Das müsste halt noch kommen. Aber ich muss sagen, was so die Wurfmechanik angeht und auch generell seinen ganzen Prozess mit seinen Handles, mit seinem Gefühl dafür, wann er in welche Würfe reingehen kann, da hat mir schon sehr vieles sehr, sehr gut gefallen und deswegen würde ich ihm definitiv diese Upside zusprechen. Und es ist ja gar nicht mal so wahnsinnig entscheidend. Also klar, die Spurs würden sich freuen, wenn er zu einem Blue-Chip All-NBA-Upside-Dude wird in den nächsten 2-3 Jahren. Aber an der Seite von Wemby, an der Seite von Fox, an der Seite von anderen kompetenten Spielern, die da jetzt schon in diesem Roster stehen, ist es ja mal gar nicht so dringend oder so entscheidend, dass das schnell kommt. Deswegen, ich mag den Fit. Ich bin sehr, sehr froh und deswegen habe ich sie auch hier bei meinen Gewinnern zumindest. Ich habe ja gesagt, diesen letzten Gewinnerspot, den habe ich so ein bisschen in drei aufgeteilt. Ich bin froh, dass sie nicht noch irgendwie was Wildes gemacht haben und diesen zweiten Pick jetzt vielleicht doch noch weggetradet haben. Vielleicht war das so ein bisschen Glück im Unglück, weil die Giannis-Geschichte abgeflacht zu sein scheint und weil man bei Durant offensichtlich nicht all-in gehen wollte. Das finde ich super gut. Ich finde, es ist der richtige Weg hier. Dylan Harper zu draften und alles Weitere wird sich zeigen. Und auch was Carter Bryant angeht, bin ich voll bei dir. Super fit als großer, langer Wing/Forward, der zumindest in Spot-Up-Situationen ein solider Dreierschütze ist, der defensiv eine krasse Upside hat. Und der auch bei ihm, so klar, Creation, sehr, sehr großes Fragezeichen, aber muss halt nicht. So, wenn er langfristig in diesem Spurs-Team, in diesem jungen Kern, so ein bisschen die Jaden McDaniels, Trey Murphy, so eine Rolle irgendwie, wobei Trey Murphy creation-technisch vielleicht eine Stufe zu hoch ist. Aber
Trey Murphy,
aber so eine McDaniels-Rolle ausfüllen kann, das wäre halt super. Und deswegen auch hier jemand, der einen relativ hohen Floor zu haben scheint, zumindest mal. Als cleverer Cutter, als Verteidiger, als Dreier 3-and-D-Prospect. Absolut. Bin ich bei dir. Spurs, eine sehr, sehr gute Draftnacht gehabt hier in der ersten Runde.
Wer hatte denn keine gute Draftnacht?
Ich lache mir als Hawks-Fan ganz schön ins Fäustchen. Ich habe die Hawks als Gewinner und ich habe die Pelicans als wahrscheinlich größten Verlierer. Das würde ich jetzt beides so ein bisschen in einem abarbeiten. Boah. Also wirklich, Joe Dumar und Troy Weaver, das neue Duo an der Spitze des Pelicans Front Office, haben sich in meinen Augen hier absolut nicht in Ruhm, wie sagt man? Mit Ruhm bekleckert, so rum.
Genau.
An ihrem ersten großen Tag als Pelicans Führende. Ja, was soll ich überhaupt anfangen? Jeremiah Fears an 7. Ich bin nicht der größte Fan von ihm, Punkt. Unabhängig von Fit, unabhängig von Draft-Position. Aber ich habe jetzt auch den einen oder anderen gesehen, der Fan von ihm ist. Und ich sehe das schon irgendwo. Er ist wahrscheinlich der beste Ballhändler der Klasse. Er hat ziemlich krasse Shot-Making-Flashes gezeigt am College. Er ist super jung, noch nicht mal 19 Jahre alt. Ich sehe schon irgendwo, wo die Verführung herkommt. Aber große Fragezeichen in Sachen Physis. Der Mann ist so ungefähr 6'3", wiegt 180 Pfund. Als Vergleich, das ist von den körperlichen Ausmaßen her ziemlich genau Tyrese Maxey, aber 9 Kilo leichter, also 20 Pfund fast leichter. Er ist kein guter Shooter, 27,5% Dreierquote am College. Er ist kein überragender Driver und Finisher, obwohl er so ein gutes Handling hat, einfach weil ihm hier und da auch die Physis und die Länge fehlt. Er hatte 3,4 Turnover pro Spiel gegenüber 4,1 Assists pro Spiel. Und logischerweise, er ist jetzt kein komplettes Loch in der Defense. Er strengt sich zumindest oftmals an, aber er ist halt ein schmächtiger 6'3 Guard. So, er wird in der Defense in der NBA attackiert werden, hundertprozentig. Und die Kombi, wie gesagt, jetzt erstmal unabhängig vom Fit bei den Pelicans, macht mir sehr, sehr große Sorgen. Jetzt kommt der Fakt dazu, dass er in New Orleans ein Backcourt-Duo mit Jordan Poole bilden wird. Was? Den man ja sich per Trade jetzt reingeholt hat für CJ McCollum, weil man Geld sparen wollte, hauptsächlich. So, also selbst wenn das dabei jetzt geblieben wäre, Jeremiah Fears mit dem 7. Pick, vielleicht so ein bisschen in Verbindung mit diesem CJ Poole-Trade vor ein paar Tagen, dann wären die Pelicans allein jetzt schon für mich ein Verlierer. Und dann haben sie einen der dümmeren Draft-Day-Trades, die ich mir vorstellen kann oder die ich in den letzten Jahren. Auch hier wieder Derek Queen, den sie sich mit dem 13. Pick reingeholt haben, nachdem sie sich diesen Pick ertradet haben von den Atlanta Hawks. Sie sind 10 Spots nach oben gerutscht, die Atlanta Hawks damit an 23 gepickt, komme ich gleich noch dazu. und haben dafür abgegeben, im nächsten Jahr ihren ungeschützten 2026er First-Round-Pick, der entweder einfach nur der Pelicans-Pick ist oder der sogar ein Swap mit den Bucks sein könnte. Also die Hawks de facto werden nächstes Jahr im Draft, je nachdem welcher besser ist, entweder den Pelicans-Pick kriegen oder den Bucks-Pick kriegen. Für das Recht, 10 Spots hochzugehen und mit Derrick Queen einen Spieler zu draften, auch hier, ich sehe die Idee, ich sehe die Upside. 6'10", eine Maschine an Mann mit fast 250 Pfund. Scoring Touch, bisschen gutes Rebounding. Er bringt krasses Ballhandling mit für jemanden seiner Größe. Er hat so eine sneaky, bewegliche Athletik. Hier bei KOC zum Beispiel im Draft Guide werden als Comparisons DeMarcus Cousins und Nas Reed genannt. Das sehe ich irgendwo und das ist natürlich auch keine schlechte Sache. Aber auch hier, große, große Fragezeichen. Er ist definitiv kein primärer Rim Protector in der NBA. Er ist kein Stretch Big, dafür ist der Wurf bislang viel zu wackelig und von Dreier-Range fast schon nicht vorhanden. Und dann jetzt auch wieder die Fit-Geschichte. Erinnert dich das an jemanden? Undersized Big Man, der nicht als primärer Rim Protector spielen kann, der nicht so wirklich einen Wurf hat und der jetzt bei den New Orleans Pelicans spielt? So was? Oh, ich weiß nicht. Ich finde beide Picks sehr, sehr, sehr schlecht. Und dass man dann auch noch diesen ungeschützten First-Rounder für nächstes Jahr. Die Pelicans sind ein Team, wenn wir uns zurückerinnern, vor der Saison, die Pelicans wollten nicht verlieren. Die waren jetzt nicht im Tanking-Modus vor der Saison. Und dennoch haben sie am Ende 21 Spiele gewonnen. Hey, als Hawks-Fan, gib mir bitte den Pick. So, ein Team mit einem Backcourt aus Jordan Poole und jetzt dann Jeremiah Fears, mit einem Frontcourt bestehend unter anderem aus Zion Williamson, der x Spiele machen wird nächstes Jahr. Und jetzt eben Derrick Queen, wo der Fit sehr, sehr clunky ist. 2 Lottery-Picks in diesem Team. Plus Jordan Poole, plus Zion Williamson. Hey, hell to the yeah, gib mir bitte den Pick. Oder, selbst wenn die Pelicans gut sein sollten nächstes Jahr, hast du sogar noch die Upside, dass du den Bucks-Pick eventuell kriegst. Ein Team, klar, du hast Giannis. Aber vielleicht fällt das ja dann doch noch auseinander. Giannis wird getradet zur Deadline. Damian Lillard verpasst die ganze Saison und dann ist es die Kyle Kuzma Brook Lopez Party so. Also es könnte halt gut sein, dass das 2 Lottery Picks sind und den besseren davon, je nachdem wie die Ping-Pong-Bälle fallen, bekommst du dann als Atlanta. Wow. Jetzt, ich lasse erstmal dich vielleicht ein paar Gedanken loswerden zu der Pelicans-Seite und dann möchte ich nochmal ganz kurz auf die Hawks-Seite von dieser Geschichte eingehen. Aber ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mich danach halt, wie gesagt, ins Fäustchen gelacht als Hawks-Fan.
Stimme ich absolut zu, muss ich jetzt gar nicht alles nachplappern. Ich habe die Hawks hier bei meinen Gewinnern stehen und dementsprechend die New Orleans Pelicans bei meinen Verlierern. Und für mich sind die Pelicans der große Verlierer in einem Trade, den ich absolut nicht nachvollziehen kann. Das kann halt gut und gerne ein Top-5-Pick sein nächste Saison. Wenn ich mir diesen Westen angucke, dann schaue ich auf Utah, schaue auf die Blazers und schaue auf die Pelicans als die Bottom-3-Teams.
Ja.
Und das ist halt insane. Die Pelicans werden nicht tanken. Sie werden jetzt umso mehr Spiele gewinnen wollen, wo man diesen Pick nicht mehr hat. Aber dieses Risiko, gerade wenn, wie du angesprochen hast, jetzt Poole da die Show übernimmt, Zion, wer weiß, wie viele Spiele verpasst und man nicht weiß, wie gut die Lottery Picks in der NBA ankommen. Dieses Risiko einzugehen, dass man richtig, richtig mies ist und eine Katastrophensaison hat und vielleicht Vorletzter wird in dieser Western Conference, nur um hier 10 Spots eher dran sein zu dürfen und einen coolen, guten Spieler reinholt, der jetzt aber auch keine sichere Wette ist und nicht perfekt in dieses Team passt, absolut nicht nachvollziehbar. Aber es braucht halt anscheinend immer auch wieder nicht nachvollziehbare Entscheidungen. Und nachdem die Hawks eines der Teams waren, mit denen man jahrelang solche Faxen machen konnte, sind sie jetzt mal am anderen Ende und haben sich jetzt anscheinend, nachdem man viele Jahre lang das Opfer war, sich jetzt ein Opfer mal gesucht.
Und zwar das zweite Jahr in Folge. So, der Pelicans, der DeJounte Murray, Dyson
Daniels. Das sagen wir doch immer wieder.
Ja, letzten Sommer.
Finde einen Idioten und mach einfach mit diesem Idioten alle Jahre wieder Geschäfte. So musst du es doch machen. Und die Hawks waren das Opfer der Spurs und haben sich jetzt ein neues Opfer gesucht. Und relativ schnell gefunden mit den New Orleans Pelicans. Ja, absolut crazy. Aber ja, gib du gerne den Hawks die Blumen und dann machen wir weiter mit dem nächsten Team.
Ich habe heute Morgen im Bill Simmons Podcast gehört, fand ich unfassbar witzig, dass, also bei den ersten 5 Picks werden wir sicherlich das eine oder andere gleich noch besprechen, aber da war jetzt nichts dabei, wo du die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast und oh Gott, was macht man hier? Meiner Meinung nach zumindest. Und dann auch noch der 6. Pick, so, ich habe die Wizards gleich sogar vielleicht so als so einen kleinen Gewinner mit drin. Und dann meinte Bill Simmons, er hätte den Broadcast geguckt und war so, hey, was ist denn los? Wo sind die dummen Teams? So, noch niemand hat irgendwas Dummes gemacht. Und dann ab Pick 7 hätte er ein Horn gehört am Horizont und die Pelicans und die Nets und wie sie alle heißen. Die dummen Teams kommen, die so wie Gandalf am Morgen des 5. Tages bei der Schlacht von Helms Klamm. Oh Mann. Hey, wie gesagt, als Hawks-Fan, ich bin, das ist jetzt vielleicht ein bisschen die Fanbrille und ein bisschen Bias, aber Asa Newell an 23 ist jetzt sicherlich niemand, der irgendwie der größte Stil des Drafts ist, aber das ist ein großer, beweglicher Wing/Small-Big, athletisch, so ein bisschen ein Lob-Target und ein Cut-Target für Trae Young. Natürlich, wie bei so vielen Spielern seines Archetypes, ist der Jumper ein großes Fragezeichen, aber auch mit einfach die Athletik und die Energy und die defensive Upside, die er da reinbringt, gefällt mir in dem Team. So habe ich absolut nichts dagegen, dass man sich diesen sehr, sehr saftigen Pick nächstes Jahr hat geben lassen und 10 Spots runterrutscht und hier dann noch einen potenziellen wertvollen Rollenspieler reinbekommt. Und generell, ich bin jetzt die letzten beiden Tage, erwische ich mich daran, dass ich mich auch immer mehr in diesen Porzingis-Trade reinrede, weil ich die Upside schon sehe und weil Porzingis im Contract hier sich befindet. Aber jetzt mal unabhängig davon, die Hawks scheinen in diesem, haben wir in den letzten Wochen auch immer mal wieder gesagt, der Osten wird dermaßen offen sein nächstes Jahr aufgrund von Verletzungen und einfach komischen Situationen. Und ein Kern aus Trae Young, Dyson Daniels, Jalen Johnson, Okongwu, Porzingis, Risache und jetzt dann mit Newell und Kobe Bufkin von mir aus noch so als junge Upside wetten. Ich habe richtig, richtig Bock auf dieses Hawks-Team. Ich weiß nicht, ob das
gute
jetzt ein wahnsinniger Erfolg
Jahren.
Wird. Ob man, genau, gerade nach den letzten Jahren, also nach der die Trajectory von diesem Team war halt einfach eine ganz andere. Und jetzt plötzlich hast du ein richtig geiles Team, was mir als Fan Bock macht auf die kommende Saison. Jung, athletisch, dynamisch. Und du hast in diesem Osten vielleicht sogar die Chance, hier irgendwie in den Top 4, 5, 6 in der Regular Season mitzuspielen und die Playoffs zu erreichen. Also, hey, aus Hawks Sicht, absolut geile Nacht, die wir da jetzt heute hatten.
Absolut. Mach mal weiter mit einem Gewinnerteam hier, welches aber mal sowas von ihr Fett wegbekommen hat von uns in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. Und ich bin sehr gespannt und ich nehme auch stark an, dass das Team ist, wo du auf meine Meinung gespannt wirst. Ich habe mitbekommen, einige haben sie bei den Gewinnern, andere haben sie bei den Verlierern. Für mich sind die Phoenix Suns einer der Gewinner des 2025er NBA Drafts.
Ja, ich habe sie definitiv auch. Also sie sind eine, zusammen mit den Spurs und den Wizards sind sie so dreigeteilt für meinen dritten Gewinnerspot.
Die Suns hatten vor diesem Draftabend 0 Minuten, die sie in der kommenden Saison einem guten Center geben können. 0 Minuten gutes Center-Play pro Spiel. Und sie gehen aus diesem Abend raus mit, wenn beide fit bleiben, 48 Minuten lang gutem Center-Play.
Also ganz kurz, den Nick Richards-Slander möchte ich jetzt nicht ganz so stehen lassen an der Stelle, aber ich verstehe deinen Punkt.
Kaman Maluach ist in meinen Augen ein sehr, sehr geiler Pick an Position 10. Ich hätte nicht gedacht, dass er so spät noch verfügbar ist. Ich habe von einigen gelesen, dass sie ihn in der Top 5 oder so mit drin hatten. Vielleicht ein bisschen hoch, aber Top 10 mit 100%iger Sicherheit, wahrscheinlich sogar Top 7, Top 8. Und dass man so jemanden an 10 bekommt, wenn man bedenkt, was die Suns auch brauchten in diesem Kader, und zwar keine weiteren Shooting Guards, sondern ein Center, ist das ein sehr, 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 sehr nicer Pick. Das alleine macht sie aber noch nicht zum Gewinner dieses Abends oder zu einem Gewinner dieses Abends, sondern der Williams-Trade. Ich feiere den Williams-Trade mit den Charlotte Hornets aus verschiedenen Gründen. Erstmal ist das Package, was man jetzt abgegeben hat, deutlich weniger als das, was die Lakers abgeben haben. Man hat seinen eigenen 29. Pick dieses Jahr abgegeben und man hat einen 2029er Erstrunden-Pick abgegeben. Und zwar den schlechtesten der Cavaliers, Timberwolves und Utah Jazz. Dieser Pick hat eine Top 5 Protection.
Ah, und krass, okay, das wusste ich gar nicht.
Genau, und in 2029 sind wahrscheinlich die Cavs immer noch sehr, sehr gut. Mhm. Eventuell sind die Jazz dann gut, wahrscheinlich nicht. Die Timberwolves mit Ant in ihrer Prime. Also das kann gut und gerne ein Pick sein, der irgendwo in der Range 23, 24, 25 bis 30 am Ende. Also wenn das wirklich der Cleveland-Pick ist und Cleveland finisht irgendwie als zweitbestes Team im Osten, dann ist das vielleicht der zweit- oder drittschlechteste Pick der ersten Runde. also nicht wirklich viel, was man dafür abgegeben hat. Diese Top 5 Protection sichert einen so ein bisschen ab, dass nicht irgendwie eine große Katastrophe eintritt. Aber im Großen und Ganzen haben die Suns hier in meinen Augen nicht viel abgegeben für Mark Williams, ein Center, über den ich ein bisschen was weiß. Nicht, weil ich so viel Charlotte Hornets gucke, sondern weil ich mich intensiv beschäftigt habe, als ich dachte, er wird der neue Center an der Seite von Luka Doncic. Der Mann kann zocken. Das ist nie die Frage bei ihm gewesen, sondern sein Verletzungsrisiko, seine Verletzungsanfälligkeit, seine generelle Gesundheit. Wie gesagt, wenn beide fit bleiben, haben die Suns jetzt zwei ordentliche Big Men, zwei ordentliche Center in der Rotation und das ist mehr, als man an dem Abend davor hatte. Und dementsprechend sind die Phoenix Suns für mich durch ihren Pick an 10 und diesen Trade, wo man Williams sehr günstig bekommen hat, einer der Gewinner. Wenn ich überlege, die Lakers, ich weiß gar nicht mehr, was die Lakers abgegeben hatten. Ich glaube, Dorton Knett und den eigenen 2029er Pick. Das ist halt viel, 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 viel mehr als das, was jetzt die Suns für ihn abgegeben haben. 4 Monate später. Also von daher absolut geil von Phoenix. Und das kommt nicht so häufig vor.
Dalton Kinect, Cam Reddish, der 31er First-Round-Pick und dann noch ein 30er Pick-Swap waren damals das Paket.
Das ist halt viel, 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 viel mehr.
Absolut. Kurz zur Vollständigkeit halber, Vasili Micic hat man noch abgegeben, damit es mit dem Salary funktioniert. Aber halt absoluter Non-Factor, sowohl in Phoenix als auch dann jetzt wahrscheinlich in Charlotte. Kehrt zurück nach Charlotte. Ja, ich verstehe schon irgendwo die Kritik. Also ich denke, dass Maluach an 10, das war ein ziemlicher No-Brainer. Wie du sagst, einige hatten ihn höher. Er ist halt noch wahnsinnig roh, Center aus dem Südsudan, der spät erst mit Basketball angefangen hat, aber allein schon wegen seinen körperlichen Tools und auch wegen dem Touch und den defensiven Instinkten, die er in den allermeisten Situationen zeigt, ist das eine Upside-Wette, die ich sehr, sehr gerne eingehe aus Phoenix-Sicht. Vor allem, wenn man sich anguckt, die Spieler, die dann so kurz danach weggegangen sind, da drängt sich jetzt halt auch keiner auf. Also über den einen oder anderen können wir vielleicht gleich noch sprechen, unter anderem Derek Queen, den wir gerade schon gesagt haben, Carter Bryant, aber hättest du jetzt lieber Carter Bryant gehabt in Phoenix als Maluach? Ich denke nicht. Mhm. Und dass man sich dann Williams reinholt, ich war ja ein bisschen pessimistischer, was Williams anging, auch damals schon im Zuge des Lakers Trade als jetzt du zum Beispiel. Aber für den Gegenwert ist das auch eine geile Upside-Bet, wenn wir davon ausgehen, dass Williams wahrscheinlich trotzdem einige Spiele verpassen wird, verletzungsbedingt. Dann hast du Maluach und dann eben noch Nick Richards. Also die Suns haben sich offensichtlich gedacht, hey, die Center-Rotation der Charlotte Hornets letztes Jahr, die war dermaßen geil. Wir holen uns jetzt einfach beide rein. Aber das ist eine super solide Center-Rotation. Du hast mit Williams deinen Starting Center, der noch eine gewisse Upside hat. Du hast mit Maluach einen blutjungen, superathletischen Rim-Protector dahinter. Und mit Nick Richards hast du dann noch jemanden, der entweder Minuten nehmen kann, wenn Maluach noch nicht ready sein sollte oder wenn sich Williams verletzt. Ja, also ich verstehe schon irgendwo die Kritik, dass man jetzt halt auf dieser einen Position so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen übergemoved hat, wenn das Sinn macht. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Suns hier positiv agiert haben in der Draftnacht.
Auf jeden Fall. Mit welchem Team möchtest du weitermachen?
Lass uns mit einem weiteren Verlierer weitermachen, einen, den man in meinen Augen relativ schnell, ich will mir den Nets-Talk noch kurz aufsparen, ich würde meinen dritten Verlierer erstmal jetzt noch nennen, den man, glaube ich, relativ schnell abhandeln kann. Was zur Hölle haben die Portland Trailblazers hier gemacht? Sie haben an Position 16, also ganz knapp außerhalb der Lottery, Hanson Yang, einen Chinesen, 7'1", 250 Pfund, 20 Jahre alt immerhin schon, also jetzt auch nicht so wie Maluach, irgendwie blutjung und noch sehr roh. Ich habe jetzt nicht viel gegen ihn als Spieler, aber zum einen frage ich mich, warum holt man sich mit dem 16. Pick einen de facto Donovan Klingen, ich will nicht sagen Klon, aber einen sehr, sehr ähnlichen Spielertypen mit halt viel, viel weniger Upside. Also der wird jetzt halt Donovan Klingen Backup sein in Portland, das finde ich ein bisschen schade. So, dann hol dir doch mit dem 16. Pick lieber, keine Ahnung, Kasparas Jakusionis zum Beispiel. So, ich werde die Heat nachher ganz kurz ansprechen als Honorable Mention. Den hatten viele höher, Nolan Traoré hatten viele höher. So, hol dir doch eine von diesen High-Upside-Bets rein, anstatt diesen Backup-Big. Und dann kommt halt noch dazu, dass an 16. So, ich habe ein bisschen auf die Big Boards geguckt. Sam Vecenie hatte ihn an 48. Jonathan Givony, ESPN, hatte ihn an 35. KOC von Yahoo 38. The Ringer, also J. Carl Mann und, wie heißt der andere? Danny Chang, ist ein bisschen rassistisch. Ich glaube, Danny Chow heißt er. hatten ihn an 40 und auf dem jeden Tag NBA Big Board, das ging, glaube ich, nur bis 35 oder so, war er halt nicht drauf. Also das ist jemand, den du wahrscheinlich sogar in der zweiten Runde noch irgendwie hättest bekommen können, den du aber mindestens mal, selbst wenn du absolut verliebt bist in ihn als Spieler, und vielleicht ist er ja gut, wer weiß, aber dann trade doch irgendwie runter an 25 oder an 28 oder sogar an den Anfang der zweiten Runde und dann kannst du ihn da wahrscheinlich trotzdem noch kriegen. Das hat mich sehr, sehr enttäuscht, was die Blazers gemacht haben. So, ist jetzt nichts, was ihre kommende Saison irgendwie jetzt schon in den Dreck zieht oder was jetzt, oh Gott, die Franchise hat sich kaputt gemacht damit, aber ja, das war so ein Move, wo ich mich frage, warum? Und deswegen, finde ich, sind sie schon einer der größeren Verlierer hier heute Nacht.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie jetzt hier als honorable mention dabei gehabt, nicht als irgendwie riesigen Verlierer. Ich habe die Nets und die Pelicans hier als meine beiden großen Verlierer und dann ansonsten noch zum Beispiel die Blazers als honorable mention, aber kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, was du alles gesagt hast und teile diese Meinung auf jeden Fall. Dann lass uns die Nets danach besprechen.
Ja.
Hast du noch irgendeinen ganz, ganz großen Gewinner? Ich habe neben obviously den Dallas Mavericks hier zwei Teams, die spät gepickt haben in den 20ern, aber sehr, sehr nice gepickt haben. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, um sie hier als großen Gewinner mit zu bezeichnen, aber ich bin sehr angetan von den Choices der Miami Heat und Orlando Magic.
Oh, okay. Orlando, interessant. Die habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Die Heat habe ich ja gerade schon angerissen, habe ich als Honorable Mention Sneaky Gewinner, weil es halt irgendwie mal wieder typisch, dass die Heat einen Spieler kriegen, der am Draftabend fällt, was sicherlich Gründe hat. Ich will jetzt hier nicht sagen, das ist der riesige Stil des Drafts, aber die letzten Jahre, Jovic, Harkes, Keller Ware, war nicht Hero damals auch so ein Kandidat, der irgendwie gefallen ist am Draftabend? Das passt irgendwie so ein bisschen zu Pat Riley und den Heat. Und auch hier Blick auf die Big Boards, also Kasparas Jakučionis an 20 weggegangen. Sam Vecenie hatte ihn an 7. Ebenso wie die Jungs von The Ringer. KOC an 14, jeden Tag NBA Big Board an 11, Givony an 10. Das ist hier, das könnte ein ganz schöner Stil werden. Also ich bin echt gespannt und wie gesagt, bisschen typisch, dass das den Heat mal wieder in den Schoß fällt. Aber Stand jetzt kann man sie definitiv als Gewinner bezeichnen, würde ich sagen.
Großer Lead Guard, toller Rebounder, sehr, 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 sehr guter Passspieler, sehr ordentlicher Point of Attack Defender, Position is Size, all solche Sachen, Feel for the Game. Ist jemand, der, denke ich, gut in dieses Miami-System reinpasst, was jetzt nicht so Pick-and-Roll und ISO-lastig ist, sondern wo viel von den Elbows ausgeht, viel vom Post heraus, viel über Motion-Offense, viel über Ball- und Player-Movement. Und ich denke, da passt er ganz gut rein, könnte einer der Kernspieler in dieser Zukunft werden, passt gut zu Bam Adebayo in Sachen Two-Man-Game, in Sachen Handoffs und all solchen Faxen. Also dahingehend wirklich, wirklich gut. Ist jetzt nicht der allerbeste Athlet, hat nicht den allerbesten Wurf und ist turnoverlastig. Aber ich denke, mit Eric Spoelstras Coaching, mit der Infrastruktur in Miami, mit der Art und Weise, wie in Miami gearbeitet wird und Spieler entwickelt wird, denke ich, hat dieser Dude hier alle Anlagen, um eine Saison zu spielen, in der wir irgendwann Richtung Mitte der Saison über ihn vielleicht als Dark Horse, ja, Rookie of the Year probably nicht, in einem Jahrgang, in dem Cooper Flagg und Dylan Harper unterwegs sind. Aber so ein bisschen wie bei Jaime Jaquez, so du, da kommt vielleicht mal ein Video auf meinem Kanal, irgendwann Richtung Januar, wie geil sich dieser Dude entwickelt und dass das hier vielleicht ein All-Rookie-First-Team-Dark Horse-Spieler sein könnte.
Jaime Jaquez oder wie mein Homie Nelson beim Fantasy Draft sagen würde, Jamie Jacquees.
Jamie Jacquees. Der angeblich etwas hatte mit Eric Spoelstras Ex-Frau.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Das wäre crazy. Und aus irgendeinem Grund auch immer gar nicht mehr so viel spielt seitdem. Also wir waren ja in Miami im April und der Dude sieht halt wirklich nur noch Garbage-Time-Minuten.
Ja.
Was halt wild ist.
Ja, vielleicht hat es was damit zu tun. Who knows?
Und ganz kurz noch zu Orlando. Orlando braucht Shooting. Desmond Bane daher und Chase Richardson ist einer der besseren Shooter des Draft-Jahrgangs. Sicherlich bringt er jetzt nicht die allerbeste Größe, Länge, Physis mit fürs NBA-Level, aber ich glaube, wenn ein Team das verkraften kann, dann sind es die Orlando Magic, die hier, denke ich, wieder mal sehr, sehr gut gedraftet haben, einen sehr, sehr guten Catch-and-Shoot, Movement-Shooter reinholen. Und jemand, und das finde ich halt cool, dass Orlando solche Spielertypen draftet. Franz sicherlich ein ganz anderes Kaliber, auch ein Tristan da Silva. Die holen Spieler, die so gute Rollenspieler-Dinge machen, die einen besser, die anderen halt schlechter, die dann aber in diesem System halt wachsen können und die dann im Verlauf der Zeit mehr Aufgaben bekommen. Franz kam ja nicht als primärer Creator zu den Orlando Magic, Tristan erst recht nicht und Jace Richardson noch weniger. Aber das sind Spieler, die dann langsam aber sicher dann Closers attackieren, die in der Transition dann mehr mit dem Ball in der Hand machen, die einfach dann besser daran werden, irgendwie Vorteile zu erweitern, aus Vorteilen Kapital zu schlagen, die dann irgendwann Handoffs laufen dürfen. Und wir sahen es bei Franz jetzt natürlich dann in einer Entwicklung, die absolut unvorhersehbar war und jenseits von Gut und Böse. Bei Tristan sahen wir Ansätze in seiner Rookie-Season, wo auch er dann immer wieder in Handoffs aktiv war und immer wieder Plays aus Handoffs machen konnte, mit Vorteilen dann an den Ball kam. Und ich denke, Jace Richardson ist jemand, der diese rohen Anlagen mitbringt, auch so ein Spielertyp sein zu können, der klar mit seinem Catch-and-Shoot-Game reinkommt, mit seinem Movement-Shooting, dass man Spielzüge für ihn laufen kann, aber der im Verlauf der Zeit, und es würde mich wirklich nicht wundern, dann vielleicht nicht immer wirft, wenn er den Ball bekommt, sondern ey, hier vielleicht einen extra Pass spielt, einen Closet attackiert, für den man dann Plays läuft als jemand, der mit einem Vorteil an den Ball kommt, sich bewegt und dann irgendwie einen Kick-Out-Pass spielt. Halt, solche Ansätze sehe ich und deswegen, und die Michigan State Connection ja eh in Orlando schon da, also sehr, sehr guter Pick hier für Orlando, hat glaube ich Potenzial, einer der besseren dieses Jahr zu werden, gerade halt auch, weil an Position 25 man in der Regel nicht unbedingt gute NBA-Spieler bekommt. Und deswegen glaube ich, dass die Magic hier zumindest eine Chance haben, einen richtig guten sich ausgewählt zu haben.
Stichwort Michigan State Connection. Fast schon ein Wunder, dass die Suns ihn nicht gedraftet haben an 10. Mm. Das wäre so funny gewesen. Aber naja. Wenn wir jetzt gerade hier schon in dieser Tonalität sind, ich habe noch zwei kleine Gewinner, die ich jetzt mal kurz raushauen würde. Zum einen die Oklahoma City Thunder. Erstens, sie haben es mal wieder getan. Sie haben einen Future First abgegriffen und haben dabei den Sacramento Kings erlaubt, sich in die erste Runde reinzutraden. Die haben dann an 24 Nick Clifford gedraftet und die Thunder hier, ja, herzlichen Dank. Wir nehmen den Future First. Ich glaube, es ist ein Orlando Future First, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Also kein geiler, aber es ist ein Future First mal wieder. Und sie haben am ersten Spot außerhalb der Lottery Thomas Sorber gedraftet von Georgetown. Großer, bulliger, aber doch relativ beweglicher Big Man. So ein bisschen Archetype Isaiah Hartenstein, nur ohne das Passing und das Handoff-Game so richtig.
Und den Floater.
Und den Floater, ja, aber so vom Spielertyp, ja. Als Screener, als Rebounder, als Rim Protector. Super Pick in meinen Augen so. Er hat jetzt vielleicht nicht die allerhöchste Upside, aber er ist immerhin noch 19 Jahre alt. Und er ist mindestens mal wahrscheinlich ein brauchbarer und vor allem günstiger Big Man für die nächsten Jahre, dem ich zutraue, in den Playoffs so eine kleine Rolle zumindest, so als Backup-Big vielleicht hier und da mal. Wenn man irgendwann dann Hartenstein vielleicht abgeben sollte oder wenn entweder Chet oder Hartenstein sich verletzen, dass dann man jemand hat, und das hatte man ja letztes Jahr nicht so wirklich, also hier hat man schon einen Need gefüllt, jemand, der so ein paar Center-Minuten übernehmen kann in der Regular Season, finde ich einen grundsoliden Pick. Auch wenn, wie gesagt, nicht die allerhöchste Upside, aber passt gut rein hier in Oklahoma, finde ich.
Yes. Und wen hast du noch?
Die Memphis Grizzlies. Man könnte vielleicht sagen, von 16 auf 11 hochzutraden und dafür einen 2028er Orlando First-Round-Pick abzugeben, ist ein bisschen teuer. Das sehe ich auch, diese Kritik. Aber wenn die Grizzlies am Draftabend hochtraden und einen 6'6 Wing mit einer 7'2 Wingspan in Cedric Coward draften, dann vertraue ich einfach drauf, dass der Dude geil ist. So, es sind die Memphis Grizzlies. Sie finden Jahr für Jahr hier Leute im Draft, die sofort in dieses Team reinkommen und helfen. Ich habe jetzt an manchen Stellen schon gelesen, dass das bereits der Desmond Bane-Ersatz sein könnte. Weiß ich nicht, ob ich da ganz so hoch gehen würde, aber der Typ hat einen krassen NBA-Körper. Er ist ein sehr guter Shooter. Er ist ein 3-and-D-Prototyp. Ich bin gespannt. Und wie gesagt, es sind die Grizzlies. So, im Zweifel traue ich mich nicht, hier irgendwie zu kritisieren, dass die Grizzlies hochtraden, sich einen Dude draften, von dem vor einem halben Jahr gefühlt noch niemand gehört hat. Einer der großen Riser jetzt in den letzten Wochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Cedric Coward ziemlich krass sein wird in seiner Rookie-Saison.
Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Dann Brooklyn.
Yes. Einen großen Verlierer haben wir beide noch.
Yes, sir. Ich überlasse dir gerne den Rant.
Ich habe gar nicht mal unbedingt so ein riesiges Problem mit den einzelnen Picks. Also Igor Demin, das ist schon ein Reach. Ich denke, da müssen wir das so ehrlich formulieren. Auch hier wieder habe ich ein bisschen die Big Boards durchforstet. Sie haben Igor Demin an 8 gedraftet. Ja, okay, es ist schon ein Reach. Es ist riesiger Playmaker, 6'9", Point Guard im Grunde. Wahrscheinlich.
Den musst du doch eigentlich feiern, wenn du bei Josh Giddey All-Star-Potential siehst.
Ich mag ihn, also ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht, aber halt nicht an 8. Ja. So, ich mag sein Skillset.
So 28.
Aber er ist halt,
ja.
Ja, so ungefähr. Also er war, Jonathan Givony, ESPN, hatte ihn an 11. Das war mit Abstand das Höchste. Die jeden Tag NBA-Jungs hatten ihn an 30, The Ringer an 16, KOC an 25, Vecini an 26. Also wenn du den Dude irgendwie in den 20ern oder von mir aus an 17 oder 18 oder so draftest, okay, mein Gott, dann siehst du halt eine gewisse Upside, die vielleicht viele andere nicht sehen, die ich sogar auch irgendwo sehe. So, ich ziemlich Bock zu sehen, was er machen kann in der NBA. Aber er ist halt ein 6'9 Playmaker, krasser Passer, gar keine Frage. Jumper, großes Fragezeichen. Er ist super dünn und hat einen super hohen Körperschwerpunkt, was ihn zu einem nicht wahnsinnig gefährlichen Driver und Finisher macht, was ihn angreifbar macht in der Defense. Boah, also an 8, naja. Und dann einfach das Gesamtpaket dieses Draftabends so. Sie haben sich dann, ich sag gerne die Spots noch dazu, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Die Nets waren als nächstes dran an 19. Da haben sie sich Nolan Traoré, Franzose, 6'4, auch ein Point Guard, der tendenziell gerne den Ball in der Hand hat. An 22 Drake Powell, der ist wenigstens kein primärer Ballhändler, aber halt auch ein Wing, der auch tendenziell ganz gerne den Ball in der Hand hätte, glaube ich, um irgendwie seine Upside mal abzuchecken. An 26 Ben Saraf von Ratio Farm Ulm, auch hier 6'5, großer internationaler Playmaker, primärer Ballhändler, Point Guard Dude. Und dann an 27 sogar noch Danny Wolf, der zwar ein Big ist, der aber einer der interessantesten und weirdesten Bigs ist, die wir die letzten Jahre so im Draft hatten, weil der halt auch, also er wird vielerlei Hinsicht als Point Center bezeichnet. Also auch jemand, der eigentlich eher ein Ballhändler ist. Ich weiß ja nicht. Also Igor Demin, Nolan Traoré, Ben Saraf, 3 International Guys, 3 Playmaking Guards, die alle 3 große Fragezeichen als Scorer haben. Dann noch Danny Wolf als Point Center und dann noch Drake Powell als auch noch Guard im Grunde. Und zur Erinnerung, Cam Thomas springt da noch rum in diesem Brooklyn-Team. Boah, also es fällt mir sehr, sehr, sehr schwer zu sehen, was hier der Plan war. Ich fand schon ein bisschen suspekt, dass man überhaupt hier 5 First-Round-Picks hat und jetzt auch benutzt. Also dann hätte ich lieber 2 oder 3 von denen irgendwie gepackaged und hätte ein bisschen hochgetradet, vielleicht in die Top 5 rein. Und dann holst du dir lieber so ein Ace Bailey oder so ein Count Knipple als wirklich Star-Upside-Wette. Aber so war das irgendwie jetzt nix Halbes und nix Ganzes. Also ganz, ganz komische Brooklyn-Nets-Strategie hier am Draftabend.
Die Nets eigentlich in den letzten Jahren fantastisch gearbeitet, durch die Bank weg. Man hat, nachdem man damals mit Boston da diesen Fiasco-Trade gemacht hat, das über Jahre hinweg wieder gerade gerückt, Assets angesammelt, eine Kultur geschaffen in 2019, hat dann dieses Superteam auf die Beine gestellt. Das hat nicht geklappt, also hat man sie für sehr, sehr viel abgegeben wieder, hat sich dann jetzt die eigenen Picks zurückgeholt in den letzten Jahren. Das ist noch nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, die sind über alle Zweifel erhaben, aber die Nets haben gut gearbeitet in den letzten Jahren. So gut, dass man zumindest sagen kann, okay, gut, vielleicht sollten wir ihnen ein Stück weit auch vertrauen, dass es hier eine Vision gibt. Aber erstens, die 5 Spieler, die man genommen hat, hast du gerade alles schon gesagt, nicht so geil. Im Vakuum die 5 Spieler. Dann, wie diese 5 Spieler zusammenpassen, als zweiten Aspekt, ist auch nicht so geil. Und dann drittens, dass man überhaupt 5 Spieler genommen hat, ist schon nicht geil. Das sind 3 Punkte, die für mich hier die Nets zu dem Verlierer oder zu einem der Verlierer hier machen. Weil du halt einfach nicht, also das hat es auch noch nie gegeben, das ist NBA Draft Rekord, dass ein Team 5 Spieler ausgewählt und wir haben alle gedacht vorher, dass die Nets maximal 3 dieser Picks vielleicht benutzen. Höchstens, dass man 3 dieser Picks nimmt, 4 dieser Picks nimmt, zumindest mal 2 dieser Picks nimmt und entweder hochtradet oder all-in geht für irgendwen. Aber dass man halt wirklich die alle 5 behalten hat und dann so eingesetzt hat, boah, ich weiß es nicht. Die Nets werden nicht gut sein nächstes Jahr und ich sehe die Vision aktuell noch nicht. Generell, es wird sehr interessant zu sehen, ob man dann irgendwie Cam Johnson abgibt, man Nick Claxton abgibt, wie man sich da aufstellt. Aber ich stand jetzt, werden die Nets das womöglich schlechteste Team der Eastern Conference sein in der kommenden Saison und das will schon etwas heißen.
Ja, ganz, also ja, wie gesagt, ganz, ganz komisch. selbst wenn du die Strategie verfolgst, 5 First-Rounder dir reinzuholen und dann halt zu hoffen, dass ein oder zwei von denen so richtig hitten, dann hol dir doch wenigstens 5 Dudes, die ein bisschen unterschiedlichere Profile aufweisen als die, die du jetzt geholt hast. Naja. Fehlt jetzt noch ein Gewinner bei dir?
Nee. Möchtest du noch ein paar Worte vielleicht verlieren zu so einfach jetzt nicht Gewinner, nicht Verlierer, einfach neutralen, interessanten Aspekten?
Ich hätte noch 2 Gewinner.
Gerne machen. Achso, du hast noch, ansonsten von meiner Seite wären wir durch.
Alright. Ich habe noch 2 Gewinner. Einen, dem ich wirklich auch einen meiner 3 Gewinner-Spots gegeben habe und einen, wie gesagt, so ein bisschen Honorable Mention auf einer Ebene mit den Spurs und den Suns. Das hat damit zu tun, ich habe gesagt, ich habe mich ein bisschen in Dylan Harper verliebt die letzten Tage. Ich habe mich in 2 weitere Spieler verliebt und das sind die 2, die ich hier shoutouten möchte. Erstens Philly. Für mich ein Gewinner. Ich verstehe die Kritik, dass man jetzt hier an 3 VJ Edgecombe draftet, der als relativ kleiner Wing/Combo-Guard auf dem Papier jetzt natürlich nicht super passt wie die Faust aufs Auge zu einem Backcourt, der bereits Tyrese Maxey und Jared McCain enthält. Aber ich finde das einen sehr, sehr vielversprechenden Trio-Backcourt für die Zukunft. Ich finde die 3, also da finde ich McCain und Maxey noch redundanter zueinander als jetzt Edgecombe. VJ Edgecombe, crazy Athlet. Also vielleicht nicht ganz die Thompson-Twins-Anthony-Edwards-Riege, aber auch nicht weit drunter. Explosiv, lang, ja, crazy Athlet. So, belassen wir es dabei. Hat als krasser Defender, als krasser Offensiv-Rebounder und als jemand, der kein schlechtes Handling hat und selbst mit diesem nicht überragenden zugegebenermaßen Handling es immer wieder schon geschafft hat, sich Separation und Vorteile zu kreieren am College. Er zeigt, dass er diese crazy Athletik auch wirklich gut einsetzen kann auf dem Feld. Was, also einfach nur athletisch zu sein, bringt dir halt nicht viel. Auch hier wieder, Jumper ist noch ein Fragezeichen, gerade in Pull-Up-Situationen. Er war ein guter Spot-Up-Shooter, was natürlich an der Seite von Maxey und McCain und jetzt in der kurzfristigen Zukunft zumindest mal noch eventuell Embiid und Paul George wichtig sein wird. Es wird sich zeigen, ob er zu einem guten Pull-Up-Shooter und damit dann auch vielleicht mal zu einer primären Creation-Option werden kann. So, da wird sich entscheiden, ist er ein Edelrollenspieler in der NBA oder ist er vielleicht sogar ein bisschen mehr und ist er jemand, der All-Star-Upside hat? Ich bin großer Fan von ihm. Vor allem, finde ich, sind die Sixers aber ein Gewinner aus einem Bigger Picture, aus einer Bigger Picture-Sicht. So, ich finde es gut, dass man nicht den Gamble Ace Bailey eingegangen ist. So, ich sehe, also ich würde jetzt auf keinen Fall die Jazz als Verlierer bezeichnen, weil sie Ace Bailey an 5 gepickt haben. Ich finde es für die Jazz absolut verständlich, dass du auf diese hohe Upside gehst, bei aller Kritik und bei all dieser komischen Pre-Draft-Geschichte jetzt. Also die Schablone ist da zu einem richtig, richtig krassen NBA-Spieler bei Ace Bailey. Ich hätte es bei Philly nicht gefeiert. So, da waren mir dann die Red Flags, sowohl spielerisch als auch was diesen Pre-Draft-Prozess angeht, einfach ein bisschen zu
rot. Ja, und du hast mit McCain und Maxey auch schon deine beiden auf der Position, in der Rolle, was du halt in Utah nicht hast.
Was meinst du mit Rolle? So primäre Ballhändler-mäßig?
Genau.
Ja, okay, ja.
So Perimeter.
Das ist ja die Frage, ob Bailey das überhaupt sein kann. Er wäre das gerne.
Ja.
Was natürlich dann ziemlich krass wäre, so als 6'8 Forward Dude. Ich denke für ihn, also es war einer der polarisierendsten Namen, lass uns ganz kurz. Ich glaube, für ihn ist Utah keine verkehrte Situation. So, das war nicht das, was er wollte. Er wollte wahrscheinlich nach Brooklyn. Aber du hast einen guten Mix aus Möglichkeit und Touches. Also ich weiß nicht, wie sehr freust du dich auf einer Skala von 1 bis 10 auf die kollektive Wurfauswahl von Isaiah Collier, Keyonte George und Ace Bailey nächstes Jahr?
Ich werde nicht viel davon sehen, sagen wir es mal so.
Wahrscheinlich nicht, nee. Aber du hast halt, also er wird die Touches bekommen und er wird die Rolle bekommen, denke ich, weil er jetzt halt automatisch der mit der höchsten Upside ist in diesem Kader. Aber auf der anderen Seite hast du halt in Utah mit Danny Ainge im Front Office und mit Will Hardy an der Seitenlinie, du hast gewisse professionelle Strukturen, die ihm so ein bisschen in der Bahn halten können, glaube ich. Also das könnte schon ganz gut funktionieren. Ich finde es für Philly sehr gut, dass sie ihn nicht gedraftet haben. Und ich finde es auch gut, dass man keinen dummen Win-Now-Teufel-komm-raus-Trade, dass man diesen dritten Pick irgendwie benutzt hat, um sich an die Hoffnung festzuklammern, dass man mit Joel Embiid und mit Paul George irgendwie noch auf den Titel angreifen kann. Hey, sollte sich herausstellen, so Embiid und George sind beide fit zu Beginn der Saison. Die Sixers erwischen vielleicht einen krassen Start und reden sich dann doch irgendwie ein, dass sie hier aus dem Osten rauskommen können, in dieser, wie gesagt, schwachen und offenen Eastern Conference, dann kannst du immer noch überlegen, ob du Edgecombe vielleicht sogar tradest, ob du McCain sogar tradest, ob du versuchst, irgendwie dann doch noch Win-Now-Moves zu machen. Aber dass man das jetzt nicht auf Teufel komm raus vor der Saison am Draftabend gemacht hat, halte ich für ein sehr, sehr großes Plus.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Wer ist denn dein letzter Gewinner dann?
Die Wizards, Trey Johnson, der andere Dude, in den ich mich...
Generell die Wizards, gute Moves in letzter Zeit.
Absolut. Ich finde es absolut nicht verkehrt, dass man sich CJ McCollum reingeholt hat. Erstens, du bist Jordan Poole losgeworden. Und zweitens, du hast jetzt jemanden, der da so ein bisschen vielleicht das Heft in die Hand nehmen kann in der Offensive, so als Leader, als Veteran, als, keine Ahnung, du kannst ihn so ein bisschen sich ins Schaufenster spielen lassen. Wahrscheinlich tradest du ihn wieder, entweder, also zur Deadline. Aber finde ich keinen schlechten Move. Ich finde Will Riley nicht schlecht als High-Upside-Pick am Ende der ersten Runde. Was war's? Pick 21. So ein großer Wing, vielleicht so ein bisschen Small-Ball-Big, High-Upside-Move. Warum nicht? Und Trey Johnson, ich liebe den Dude einfach. Ich finde den absolut geil. Also ich finde, er hat einen relativ hohen Floor in der NBA, weil er einfach ein krasser Shooter ist. Sowohl in Spot-Up-Situationen als auch Off-Screens, Movement-Dreier. Ein bisschen sogar Pull-Up-Shot-Making-Fähigkeiten angedeutet, so als großer so 6'5", 6'6 Guard mit einer sehr positiven Wingspan. Kein Überathlet, aber auch kein schlechter Athlet. Playmaking-Flashes gezeigt, so schon noch große Fragezeichen, vor allem was die Defense angeht. Aber hey, wir sind in Washington, so. Was interessiert mich Defense? Und auch so Shot-Selection. Und er ist jetzt nicht der allerversierteste Playmaker gewesen, jetzt bei Texas am College. Aber ich liebe die Upside. Ich glaube, er hat einfach nur als Shooter und sekundärer Ballhändler hat er einen relativ hohen Floor in der NBA. Also ich wäre wirklich überrascht, wenn er nicht mindestens ein ziemlich guter NBA-Spieler wird. Und ich finde, er hat vielleicht nicht All-NBA-Superstar-Upside, aber er hat eine gewisse Upside auf jeden Fall. So bei KOC im Draft Guide finde ich die Comparisons immer mit am besten. Und da ist Tyler Hero als Comparison. Sehe ich absolut, dass der Dude sich in so eine Tyler Hero-Richtung entwickeln kann. Also ich mag Trey Johnson sehr. Ich mag den Fit in Washington. Das war wahrscheinlich der Spieler mit der größten Upside, der hier an Position 6 noch verfügbar war. Ja. Geiler Abend für die Wizards, finde ich.
Ja, absolut. Das waren auch gerade die Wizards zwei meiner Teams, die ich zumindest mal noch auf dem Zettel hatte. Jetzt hier nicht als die ganz großen Gewinner, aber als einfach Teams, die einen richtig guten und soliden Job gemacht haben am ersten Abend des Drafts. Wie gesagt, von meiner Seite aus wär's das dann. Hast du noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt?
Nee, nicht wirklich. Aber ich finde, wir können jetzt nicht wirklich hier eine Draft-Folge aufnehmen und kein einziges Mal den Namen Cooper Flagg in den Mund nehmen. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte? Du hast jetzt ein Video gedroppt zu ihm heute, habe ich gesehen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Willst du ein paar Worte zu Cooper Flagg verlieren und was du denkst, wie er jetzt vielleicht in Dallas, jetzt wo es Gott sei Dank offiziell ist und man nicht hier irgendwas ganz, ganz Dummes gemacht hat noch am Draftabend. Jetzt wo es offiziell ist, Cooper Flagg wird ein Mav sein in der kommenden Saison. Lass uns doch da vielleicht noch ein paar Worte wenigstens drüber verlieren.
Zuallererst würde ich gerne Nico Harrison korrigieren, der meinte, es sei eine Once-in-a-Lifetime-Chance, so einen Spieler zu draften, was nicht stimmt. Twice-in-a-Lifetime und der erste war Luka Doncic. Das wäre mein allererster Gedanke zu dieser Geschichte. Ja, also Gott sei Dank haben die Mavs jetzt hier keine Faxen gemacht und jemanden anders ausgewählt, diesen Pick gedraftet, aber das wäre auch sehr, sehr schockierend gewesen. Ich halte Cooper Flagg für den besten offensiven und defensiven College-Spieler der abgelaufenen Saison. Ich glaube, dass er der beste Spieler ist, der seit Wemby in die NBA gekommen ist. Und ich hatte es in meinem Video sogar gesagt gehabt, das kann ja gut und gerne das beste College-Prospect dieses Jahrtausends sein. Wenn wir überlegen, dass LeBron nicht auf dem College war, dass Wemby auch nicht auf dem College war. Und wenn wir ihn vergleichen mit Zion, AD, Cunningham, Ben Simmons, da würde ich ihn sogar drüber stellen. Also Cooper Flagg ist the real deal, war ein sehr, sehr positives Video über seine Athletik, über seinen Motor und seinen Einsatz. Ich hatte es neulich gesagt gehabt, wenn du jemanden wie TJ McConnell hast, was super geil ist, der kommt von der Bank, der bringt Energy rein, die Kollegen ziehen mit und die Crowd ist dann into it und das passt alles, das ist halt geil. Aber wenn dein bester Spieler diesen TJ McConnell-Motor hat, das ist dann halt der absolute Jackpot, weil dieser Spieler spielt mehr, übernimmt eine größere Rolle, die Teamkollegen folgen ihm automatisch, weil er ist halt freaking Cooper Flagg. Man nimmt sich automatisch ein Beispiel an ihm, offensiv gibt er den Ton an, defensiv gibt er den Ton an. Dieser Motor, die Athletik, dieser Siegeswille, generell sein Charakter, dass er nicht diese Verletzungssorgen mitbringt eines Zion Williamson oder Wembanyama beispielsweise zu deren Pre-Draft-Zeit. ist auch ein großes Plus. Und wenn man halt aufs Spielerische guckt, absolut, absolut geiler Spieler, der Jason Kidd in die Situation bringt, wo Kidd jetzt Plays laufen kann, die auf die Luca vielleicht keinen Bock hatte in Dallas in den letzten Jahren. Die On-Ball-Shot-Creation ist am Ende der große Faktor bei ihm. Sicherlich Physis und Handles, Moves, das kann alles noch besser werden. Der Wurf ist noch nicht über jeden Zweifel haben. Was ich so geil finde an Flagg, ist all das, was er machen kann, ohne den Ball in seinen Händen zu brauchen. Und das unterscheidet ihn von anderen Superstars und Top-5-Spielern in der NBA, potenziellen Top-5-Spielern in der NBA, dass er sich bewegen kann, an den Ball kommt und dann auf dem allerhöchsten Level Plays machen kann, dass er bereit ist, sich um Screens herumzuwägen, dass er ein hervorragender Cutter ist, dass er um Position kämpfen kann, bevor er an den Ball kommt. Also Sachen, für die sich andere Stars wie Luca fairerweise zu schade sind und darauf keinen Bock haben, das macht er. Darin blüht er auf. All die Sachen in der Defense auch zurückarbeiten und defensiv den Takt angeben, Switchboard zu sein, Centers verteidigen zu können, kleine Guards verteidigen zu können, all solche Sachen, die ihn unterscheiden von vielen anderen sehr, sehr guten Spielern in der NBA, weil er halt die Drecksarbeit macht, die Rollenspieler-Dinge macht und nicht nur sagt, ich will jetzt mal den Ball vortragen, ich beende das Play, ich spiele entweder den Pass oder ich score, ich nehme irgendwelche schicken Fadeaways. Der Dude spielt Basketball richtig und das finde ich sehr, 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 sehr cool. Wie gut seine Shot-Creation wird, die Handles, wie unaufhaltsam sein Drive, wann er Defense bestraft, in Ballscreens drunter zu gehen, wie legit dieser Wurf wird, wird am Ende darüber entscheiden, ob er in Anführungszeichen nur All-Star wird oder halt wirklich Top 5, Top 10 in der NBA. Aber es geht nicht näher ran an eine sichere Wette als bei Cooper Flagg. Und ich freue mich sehr, ihn dann hoffentlich auch mal in Dallas spielen zu sehen live nächstes Jahr. Und ich freue mich sehr auf das, was er machen kann. Und es ist zumindest ein kleiner Trost für Mavs-Fans, die einiges durchmachen mussten. Die verlorenen Finals, dann der Luka-Trade im letzten Jahr. Ich freue mich sehr für sie. Und es ist einfach, scheint ein cooler Dude zu sein. Und das ist eine Menge wert, selbst wenn wir jetzt nicht gleich auf das Spielerische blicken.
Sam Vecenie hat vor ein paar Tagen mal ein Ranking seiner evaluierten Prospects der letzten Jahre. Das gilt ab dem 2015er Draft, also die Zeit, in der er diese Arbeit verrichtet hat. Und da hat er Cooper Flagg, also die Prospects, die in den letzten 10 Jahren in die Liga gekommen sind, nach natürlich Victor Wembanyama hat er auch Cooper Flagg auf 2 vor Zion, vor Kate Cunningham und Karl Anthony Towns, die die Top 5 abrunden. Und beim Durchscrollen durch dieses Ranking Ben Simmons an 6, Markel Fultz an 7, also das kann dann natürlich auch eventuell mal nach hinten losgehen. DeAndre Ayton an 9, Luca an 10, also siehst du, hier ein, das ist once in a lifetime hier mit Cooper Flagg. Übrigens, Dylan Harper an 14 und zwar vor so Leuten wie Evan Mobley, vor LaMelo Ball, vor Paolo Banchero, also um auch da mal einzuordnen, dass Dylan Harper in den allermeisten anderen Draft-Classes der letzten 10 Jahre halt ganz klar der Number-One-Pick gewesen wäre.
Ist das so in den allermeisten? Also du hast schon aller 2 Jahre, hast du so ein, in Anführungszeichen, Generational Prospect. Du hast jetzt 25 hast du Flagg, 23 hast du Wemby, 21 hast du Cunningham gehabt. 19 hat zu Zion, das sind ja schon mal Jahrgänge, wo er auf jeden Fall nicht die 1 wäre. Und dann selbst in den anderen, in dem Edwards-Jahrgang?
Na, Edwards zum Beispiel, da hatte er, also ich kann ja mal die Namen, die in dem Ranking hier, also die 13 vor ihm. Auf Platz 13 Chet Holmgren, das ist 2000...
Der Vincero-Jahrgang.
22, genau, das ist 22. Auf Platz 12 Tatum, das ist 17. Dann Scoot, das war ja sowieso der Wemby-Jahrgang, 23. Luca 18, Ayton 18... Ja 19, Fultz 17, Simmons 16, Towns 15, Kate 21, Zion 19 und jetzt dann eben Cooper und Wemby.
Ja, aber heißt dieses Ranking, das Ranking ist ja in dem Moment aufgenommen werden, wenn wir jetzt quasi sagen, er hätte in vielen, vielen anderen Jahrgängen wäre er der erste Pick gewesen, vielleicht, aber ja, hätte er ja nicht sein sollen.
Also hast du schon recht, also wäre er dann ja zum Beispiel 2000... Tatum
Draft oder Edwards Draft, hätte er ja auch nicht der erste Pick sein sollen.
Na, also laut Vecenie in dem Edwards Draft schon, weil
ja, aber mit
halt
unserem heutigen Wissen
als,
ja nicht.
Nee, nein, natürlich nicht. Mit dem, also das Level an Prospect, das er ist oder das dann die anderen waren dementsprechend.
Ja, wenn wir die Entwicklung der Spieler von damals einberechnen, gäbe es wahrscheinlich keinen... Also wenn wir jetzt quasi die letzten 15 Jahre redraften würden... Und Stand heute sagen, okay, das ist der erste Pick gewesen in diesem Redraft. Ja. Möchtest du lieber diesen ersten Pick oder möchtest du Harper? Dann, ohne es jetzt natürlich dieses Gedankenspiel gemacht zu haben, kann ich mir vorstellen, dass von den 15 Jahren maximal 2-mal du sagst, ja, dann gib mir Harper.
Ja gut, aber das ist ja klar. So, du weißt ja, du hast ja von Harper Stand jetzt nur den Cross-Tag.
Ja, aber wenn wir das gleich für Vlek machen, dann sind es mehr als zwei, was den Unterschied zwischen den beiden zeigt. Wenn du jetzt redraftest und sagst, okay, lieber den Spieler, den wir jetzt an 1 redraften oder Vlek Stand heute, nehme ich Vlek in vielen.
Weiß ich nicht.
Okay.
Du hast halt immer eine gewisse Ungewissheit. Also, ich hätte jetzt lieber Kate Cunningham als Cooper Vlek, weil ich weiß, dass Kate Cunningham sich zu einem gewissen Spielerkaliber entwickeln wird. Und bei Vlek weiß ich es halt noch nicht. Ich gehe davon aus und ich kann es mir gut vorstellen. Und die Upside ist natürlich dann auch höher als jetzt die von einem Kate oder von einem Towns oder so. Aber
also wenn die Pistons jetzt den Mavs Kate im Gegenzug für den ersten Pick angeboten hätten, hätten die Mavs das machen sollen. Glaube ich nicht. Sehe ich nicht. Aber das können wir, da können wir mal eine Folge drüber machen. Da können wir mal eine Folge drüber machen. Ich glaube, wenn du sagst, wie viele Spieler gibt es denn in der NBA aktuell, die wertvoll sind als der erste Pick dieses Jahr? Das sind ja nicht viele. Bei Edwards würde ich wahrscheinlich
schon
sagen.
Das haben wir sowieso gesagt. Das wäre dann ja quasi eine Trade-Asset-Ranking-Folge. Das haben wir ja eh gesagt, dass wir das vielleicht mal machen wollen.
Aber beim Ant-Man zum Beispiel würde ich mich dann heute für Edwards entscheiden. So letztes Jahr am Draft gibt es halt keinen, den ich da über Flag stellen würde, war ja jetzt auch nicht der allerbeste Jahrgang. Gut, der Tatum-Jahrgang, der Luca-Jahrgang, ich weiß nicht, 2015, Towns, ich habe jetzt keinen 2015 oder war Towns 15 oder 16, ich weiß nicht, bisschen Redraft in dem Kopf, weiß nicht, wer noch so gefallen ist, aber ich würde Flag in vielen dieser Jahrgänge nehmen. Und ich glaube, ich würde, wenn du mich da heute fragst, lieber jetzt den 18-jährigen Flag oder den 23-jährigen Cunningham oder selbst gib mir Cunningham von damals, wenn du weißt, wie er sich entwickelt, würde ich heute auch Flag nehmen, hundertprozentig. Und ich bin der größte Cunningham-Fan.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Philosophie-Sache. Also wenn du jetzt, ich habe mein Team bestehend aus irgendwelchen generischen Rollenspielern und du bietest mir an, entweder du draftest heute am 26.06.2025 Cooper Flag oder ich gebe dir eine Zeitmaschine und du reist zurück ins Jahr 2021, draftest Kate Cunningham, bringst ihn mit in dein heutiges generisches Team und ich verspreche dir aber, weil ich bin magisch, dass Kate Cunningham sich genauso entwickeln wird in seinen ersten 5 Jahren in der Liga, wie er das jetzt getan hat. Und bei Flag weißt du es aber nicht, wie er sich entwickelt.
In beiden Fällen. Gerade bei Cunningham spricht das eher dagegen, dass du sagst, er entwickelt sich genauso, weil du basically nichts von ihm bekommst in seinen ersten beiden Jahren.
Ja, schon, aber du bist ja dann jetzt nach 4 Jahren bei einem All-NBA-Level angekommen.
Ja, nein.
Ich würde dann Kate nehmen. Also ich hätte dann lieber die sichere Kate-Variante in der Tasche als die unsichere Flag-Upside.
Okay, fair.
Aber es ist eine sehr interessante philosophische Frage, da hast du recht.
Alright.
Wollen wir Schluss machen dann jetzt? Also jetzt nicht wir beide mit dem Podcast, sondern halt für die heutige Folge. So den
hätte ich gesagt.
Wir müssen reden. Es liegt an mir, es liegt nicht an dir. Lass uns den Sack zumachen. Freunde, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind sehr, sehr gespannt, was wir von den Prospects, die wir jetzt heute besprochen haben, und zum Teil von den Front Offices, die wir heute besprochen haben, in den nächsten Monaten sehen werden. Dann spätestens in der Preseason wird es die ersten großen Eindrücke geben. Wahrscheinlich auch schon in der Summer League vom vielen. Da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns jetzt auf das anstehende Wochenende. Es wird einen Supporter-Mailbag geben für die mindestens Star-Supporter. Deswegen, wenn ihr Bock habt und das noch nicht getan habt, patreon.com/doublestepback. Gerne mal vorbeischauen, ob das was für euch sein könnte und den Bonus-Content, den vielen, vielen Bonus-Content, den wir in den letzten Wochen rausgeballert haben, den könnt ihr euch dort sichern. Wären wir natürlich super dankbar für. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Wochen und was die Free Agency hergibt, was die eventuelle Trade-Season hergibt und all das. Bis dahin, vielen, vielen Dank von Herzen für den Support in den letzten Wochen. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.